Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen an diesem schönen Samstag zu Breitband mit Christine Watti und
mit Christian Conradi. Hallo.
Christian Conradi. Irgendwas ist anders, ne? Vielleicht Stimmt. hat irgendwer deinen Namen umprogrammiert.
Das Standesamt tatsächlich.
Könnte das natürlich sein, genau. Da macht man ja sowas. Aber apropos Programmieren, ich bin nämlich gerade dabei, Programmieren zu lernen. Ich habe im Internet so einen super Satz gefunden in einem How-To für die Programmiersprache C. Da steht nämlich, um Programmierer zu werden, muss man kein Übermensch oder Mathematiker sein. Das hat mir natürlich sehr gefallen. Allerdings steht da auch, etwas logisches Vorstellungsvermögen und die Motivation, Probleme zu lösen, reicht einfach aus.
Aber ich kann auch sagen, also selbst wenn das jetzt nichts werden sollte mit deiner Programmiererkarriere, könnte das Thema wirklich was für dich sein in dieser Sendung. Denn wir besprechen die These, ob es so etwas wie das Ende des Codes geben könnte. Computer der Zukunft basieren nämlich auf der Imitation neuronaler Netze, was so viel bedeutet, dass sie selbst lernen können und auch denken können vielleicht irgendwann. Und das bedeutet natürlich, dass sie sich selbst programmieren können.
Ja, und darüber sprechen wir dann, wenn ich Zeit habe zwischen meinen kleinen Programmierstunden, mit Stefan Höltgen, der ist Medientheoretiker und erzählt, was diese Entwicklung seiner Meinung nach noch mit dem Programmieren und auch ihren Sprachen zu tun hat und ob er eben auch dieses jetzt schon mehrfach zitierte Ende des Codes, das Ende des Programmierens voraussieht.
Und außerdem sprechen wir über eine heiß begehrte Zielgruppe, total junge Leute, nämlich die Millennials. Und hinter die sind ja sehr, sehr viele Medien her. Alle wollen sie erreichen. Nur wollen die das überhaupt? Genau darüber sprechen wir später in der Sendung.
Und haben wir auch Musik in dieser Sendung,
Natürlich.
Christian?
Natürlich. Los geht's wie immer mit Netzmusik. Diesmal bunte elektronische Popmusik. Wir hören Exercise Control von Coquette.
Könnte ich das denn jetzt anmoderieren? Ich habe nicht so eine richtige Idee, aber ich habe ja jemanden, der mir helfen kann, und zwar Siri. Also, Siri, was weißt du über selbstlernende Maschinen? Die überlegt noch. Na?
Das ist das Resultat meiner Websuche.
Okay.
Und?
Die verweist auf sich selbst. Das ist echt lustig. Wir haben das vor ein paar Mal probiert. Ja, genau. Apple iOS 8 Siri. Siri, der Sprachassistent für iPhone und iPad. Das ist wirklich lustig, weil sie hat auch vorhin schon andere Antworten gehabt und hat auf künstliche Intelligenz im weiteren Sinne verwiesen. Aber tatsächlich, diese Antwort reicht nicht aus für diese Moderation, auch wenn es ein netter Gag war. Deswegen frage ich lieber Christian Konradi an meiner Seite, was weißt du denn über selbstlernende Maschinen?
Also ich würde sagen, so ganz grundsätzlich geht es darum, dass man versucht, das menschliche Gehirn nachzuahmen und dem Computer damit auch so ein bisschen die Fähigkeiten verleiht, eben Daten und Muster zu verarbeiten und zu erkennen. Da gehört Bilderkennung rein, Spracherkennung und diese ganzen Informationen tatsächlich auch zu interpretieren. Also so wie wir das auch machen, nur natürlich, das ist ja der Vorteil an diesem ganzen vernetzten Computer-Internet, was wir haben, viel schneller und besser, als wir das je könnten. So ist es zumindest ja auch das PR-Sprech, muss man ja auch sagen. Ne? Also so lautet das Versprechen hinter diesen System. Ob das so wird, werden wir heute vielleicht noch rausfinden.
Das stimmt, aber vor allem, ob dann sämtliche Programmierer dieser Welt zurückgelehnt und Beine baumelnd auf ihren Sesseln sitzen, weil sie eigentlich nichts mehr tun können. Denn wenn man sich das zu Ende denkt, könnte das alte Programmieren, wie wir das kennen, Programmiersprachen am Rechner sitzen und programmieren und die dazugehörigen Sprachen eben überflüssig werden, wenn wirklich die Weiterentwicklung der Maschinen über Selbstlernen funktioniert, dann könnte sich das eigentlich erledigt haben. Das ist eine relativ steile These, die stammt auch nicht direkt von uns, sondern die wird immer mal wieder in den Raum geworfen und darüber wollen wir gleich reden. Aber nicht jetzt in diesem Moment. Denn
genau, zuerst hören wir nämlich noch Maximilian Schönherr. Der wird uns erklären, wie selbstlernende Programme funktionieren und auch selbstständig Muster erkennen können, die zum Beispiel uns Menschen oft auch verborgen bleiben.
Das ist weißes Rauschen. Es enthält alle hörbaren Frequenzen gleich laut und erscheint uns deswegen unangenehm, ohne Struktur. Aber in diesem Rauschen versteckt sich tatsächlich eine Struktur, nämlich ein Klavier. Hören Sie es? Wie kann ich dieses allenfalls erfühlbare Klavier aus der unbrauchbaren Aufnahme herausholen? Vor einigen Jahren hätte man gesagt, probieren wir es mit Filtern. Mit Filtern geht hier überhaupt nichts. Ich könnte anfangen, ein Computerprogramm zu schreiben, das die Töne im Rauschen findet. Bloß in welcher Zeile weise ich das Programm an, konkret nach der oder der Frequenz zu suchen in diesem Brei? Klassische Computerprogramme müssen alles konkret wissen. Die Millisekunde, die sie sich ansehen, die Tonhöhe. Mit dieser Art der Programmierung kam man 50 Jahre sehr weit. Aber bei immer mehr Problemen heute ist sie nutzlos. Dafür tritt jetzt Software auf den Plan, die lernt und damit völlig neue Perspektiven eröffnet. Sie kann auch mit dieser Musik fertig werden. Eine solche Software gibt es noch nicht, der Markt dafür wäre auch sehr klein. Aber andere ist schon im Einsatz. Software, die gelernt hat, Sprache und Bilder intelligent zu interpretieren. Die erkennt, ob ein Stuhl abgebildet ist oder ein alter Mann. Eine andere Maschinenlernsoftware unterscheidet anhand von Röntgenaufnahmen, ob es sich um einen Krebs oder um eine Kalkablagerung handelt. Und noch eine andere lotst autonom fahrende Autos ans Ziel. Selbstlernende Maschinen irritieren. Vielen sind sie unheimlich. Sie begeben sich ja auf Augenhöhe mit uns. Sie tun so, als seien sie intelligent. Doch sehen wir uns zunächst die Mathematik an, auch wenn das die lernenden Maschinen ein wenig entzaubert.
Das hochgelobte Lernen ist nichts irgendwie Magisches oder Unverständliches. Es ist nichts anderes als eine statistische Datenanalyse. Und eine solche statistische Datenanalyse wird immer dann notwendig, wenn ich keine deterministischen Regeln mehr finden kann.
Zum Beispiel keine Regel, wo ich in einem verrauschten Tonmaterial anfange, nach Musik zu suchen. Oder in einem aus schneller Fahrt aufgenommenen, völlig verwackelten Video nach einem Stoppschild.
Also ich kann jedes Problem auf zwei Arten angehen. Ich kann hingehen und kann ein physikalisches Modell erfinden, wo ich Größen messe und sagen kann, ab dieser Trennlinie ist es meinetwegen ein Stoppschild, ab der ist es kein Stoppschild. Nur ist das Problem, dass wenn man sich die Komplexität der Welt anguckt, ja, welchen verschiedenen Lichtverhältnissen Stoppschilder sein können, wie die Dinge vergilbt und sonst was sein können, wir als Menschen nicht mehr in der Lage sind, wirklich einen solchen deterministischen Algorithmus anzugeben. Also ist die andere Variante, die man macht, ich schaue mir einfach genügend Stoppschilder an und ermittle das statistisch etwas, zumindest das Lernen.
Dass das Smartphone versteht, was ich spreche, gelingt nur mit Maschinen, die dauernd dazulernen.
Maximilian Schönherr über selbstlernende Maschinen, aber welche Folgen hat diese Entwicklung fürs Programmieren? Gleich mehr dazu hier in Breitband im Deutschlandradio Kultur. Vorher hören wir Palm Springs.
Das ist nämlich nicht nur eine Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, sondern auch ein Blues-Rock-Trio aus der australischen Metropole Melbourne. In ihrer Musik treffen melancholische Passagen auf absolut, ja, finde ich, so manische Ausbrüche. Ganz besondere Mischung. Das ist auch zu hören in diesem Song hier, Winning and Losing.
I didn't know who I should blame. Though I was young, I couldn't guess what would come next. I was a fool by the book, and I never thought that I'd be the one to lose, and I never thought that I'd be the
Winning and Losing von Palm Springs aus Melbourne. Links zur Musik finden Sie bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und wenn man, wie wir heute in dieser Sendung, über das mögliche Ende des Programmierens bzw. des Codes sprechen will, dann sollte man natürlich auch dringend über die Anfänge reden. Denn die Art und Weise, einem Computer Handlungsanweisungen zu geben, die hat sich ja in den vergangenen Jahrzehnten schon diverse Male geändert.
Und deswegen wollten wir von dem Medientheoretiker Stefan Höltgen alles das genauer wissen. Und bevor wir über den Status quo geredet haben, die erste Frage: Wie fing es eigentlich an mit dem Programmieren in der ganz frühen Computerära?
Ja, die Anfänge der Programmierung waren sehr gegenständlich. Also Sie müssen sich vorstellen, es gab eine Handvoll Computer auf der Welt, 3, 4, 5 Stück vielleicht. Und die waren nicht standardisiert, sondern diejenigen, die die Computer erfunden haben, waren auch diejenigen, die die Computer programmiert haben. Und das waren große elektrische Geräte, die mehr eingerichtet als programmiert wurden. Das heißt, da wurden auf der Vorderseite oft Kabel gezogen zwischen den einzelnen Bauteilen und Funktionsteilen des Computers, die dann über diese Verbindung quasi das Programm realisiert haben. Das heißt, man konnte sich am Ende davor stellen und hat einen Kabelstreckenweg gesehen, der das Programm repräsentierte, das man berechnen wollte. Und die Ausgaben erfolgten dann mittels Messinstrumenten an irgendwelchen Ports bzw. Kontrolllämpchen.
Das sind dann wahrscheinlich die 40er Jahre, die Sie ansprechen, so die erste Ära der Großrechner, in die man ja tatsächlich auch fast reingehen konnte. Das hat ja ganze Etagen ausgefüllt. Später kamen dann ja die Mikroprozessoren, auch die da ja schon so ein erster großer Paradigmenwechsel waren. Dann haben sich auch erste Programmiersprachen entwickelt. Inwiefern hat das den Umgang mit der Maschine verändert?
Also die Abstraktion dieser Hardware, der Verkabelung, der sprachlichen Verkabelung von Computern, könnte man fast sagen, die hat schon etwas eher stattgefunden. In den 1950er Jahren waren mehrere Erfinder damit betraut, diese Abstraktion von wie ziehe ich ein Kabel von A nach B zu einer sprachlichen Anweisung zu machen. Da sind Programmiersprachen entstanden, die nennt man Assemblersprachen. Die haben im Prinzip so etwas gemacht wie die technische Repräsentation in ein Wort verwandelt. Also addiere A und B war dann nicht mehr die Register A und B mit einem Kabel miteinander verbinden und das Ganze in ein Addierglied führen, sondern eine Programmanweisung. Das war noch sehr maschinenabhängig und das hatte sich dann Mitte der 50er Jahre durch zwei Entwicklungen geändert, nämlich einmal durch die Sprache COBOL, die sehr stark sich an wirtschaftliche Prozesse orientierte. Da ging es eben darum, dass die Computer langsam raus aus den Universitäten kamen und auch für wirtschaftliche Prozesse eingesetzt werden sollten. Und an die Anforderungen von Naturwissenschaftlern, die gesagt haben, naja, wir haben schon genug Probleme, wir wollen nicht noch zusätzlich das Problem haben, einen Computer verstehen zu müssen, damit wir unsere Probleme mit ihm klären können. Schreibt uns doch mal eine Programmiersprache, die naturwissenschaftlichen Fragen angemessen ist. Und da ist dann die Sprache Fortran entstanden. Das waren also die beiden frühesten Sprachen, die auch heute noch programmiert werden und gewartet werden. Das hat erstmal noch nicht so viel damit zu tun, dass sich die Hardware sukzessive auch verändert hat. Das ist tatsächlich über die Jahrzehnte passiert. Das ist alles etwas kleiner geworden, dadurch, dass man keine Röhren mehr benutzt hat und keine Relais, sondern ab den 60er Jahren dann Transistoren, die sehr, sehr kleine Bauteile, Halbleiterbauteile waren, haben sich auch neue Möglichkeiten ergeben, Programmierbefehle in Computern unterzubringen, sodass man quasi das Wörterbuch immer komplexer gestalten konnte. Und das ist natürlich am Anfang der 70er Jahre eskaliert zu den Mikroprozessoren, die natürlich durch die Miniaturisierung ganz neue Möglichkeiten gebracht haben, dass man zum Beispiel auch jetzt Grafik oder Tonausgaben oder auch bestimmte Devices, die man anschließt, mit eigenen Programmierbefehlen versorgen konnte.
Ich weiß nicht, ob der Sprung jetzt an dieser Stelle zu groß ist, aber Sie haben ja schon gesagt, auch heute werden noch Systeme teilweise in Programmiersprachen programmiert, die damit Jahrzehnte schon auf dem Buckel haben. Wie ist denn der Stand der Dinge heute? Also wie viel ist noch dieses Programmieren, das sich über die Jahrzehnte eben entwickelt hat und dann in anderen Sprachen weitergelaufen ist? Und wie viel ist schon Teil dessen, was wir dann als Zukunftsvision beschreiben? Wir programmieren den Computer gar nicht mehr, sondern wir trainieren ihn eher, weil er uns quasi entgleitet und nicht mehr auf diese alten Befehle und Sprachen reagiert.
Das erste ist natürlich die Frage, wie bringt man Leuten das Programmieren bei, die nicht gleichzeitig Naturwissenschaftler, Statistiker, Elektrotechniker sein sollen. Da haben sich die Entwickler von Programmiersprachen auch immer schon Gedanken darum gemacht, wie sprechen wir denn eigentlich selbst? Das heißt, wie können wir sozusagen auf Augenhöhe mit dem Computer kommunizieren, möglichst in einer Sprache, die unserer eigenen Sprache sehr ähnlich ist. Und das ist nicht so sehr von den Vokabeln abhängig, hat man irgendwann mal gemerkt, weil so eine Sprache wie COBOL oder BASIC hat das Programmieren trotzdem nicht einfacher gemacht, auch wenn dann nur englische Wörter benutzt werden, sondern es hängt tatsächlich mehr mit den mentalen Konzepten zusammen. Ein Programmierparadigma wie zum Beispiel das objektorientierte Programmieren nutzt Konzepte, die auch sehr stark im Sprachverstehen bei Menschen genutzt werden. Nämlich, dass wir für bestimmte Dinge denselben Namen benutzen, obwohl wir unterschiedliche Sachen damit machen, wie die Schublade. Die gibt es für Socken und für Besteck und für noch anderes. Aber das Konzept der Schublade ist dabei immer dasselbe. Und so etwas lässt sich ganz ähnlich auch in Programmiersprachen ausdrücken. Da gibt es also Programmiersprachen, die heute benutzt werden. Heute wird fast nur objektorientiert programmiert, weil es eben auch für den Workflow bestimmte Konsequenzen hat, wenn jetzt mehrere Leute an einem Programm arbeiten, die nicht mehr das Programm sozusagen in seinen intimsten Details kennen müssen.
Wenn man jetzt noch weiter denkt, dass Systeme gerade entwickelt werden, die angeblich komplett autark laufen, die sich nur noch speisen durch die Informationen, die im Netz verfügbar sind. Welche Rolle hat dann noch der Programmierer?
Das geht also auch in den 50er Jahren schon los, dass man sich Fragen um künstliche Intelligenz gestellt hat und wie können der Computer dazu gebracht werden, Intelligenzleistungen zu vollziehen, die Menschen eigentlich nur vollziehen können. Sei es jetzt das Schachspielen oder irgendeine Aufgabe heuristisch zu lösen, die sozusagen auf den ersten Blick für den Menschen klar ist, für den Computer aber algorithmisch nur schwer zu fassen. Und auch Programmiersprachen, die sich dieser Problematik annehmen, zum Beispiel sehr gut mit großen Datenmengen umgehen können. Das ist ja eine der wichtigsten Anforderungen. Man hört ja immer wieder Big Data gerade. Mhm. Also Programmiersprachen, die statistische Fragen klären können, wie die Programmiersprache R. Die sind auch schon relativ alt und gehen auf frühere Konzepte zurück. Eine Programmiersprache ist nichts anderes als ein Programm. Ein Programm, das auf einem Computer läuft, das eine Eingabe so übersetzt, dass der Computer sie als Anweisung versteht. Sie können sich das vorstellen wie ein Textverarbeitungsprogramm. Natürlich liest der Computer den Text in Ihrem Textverarbeitungsprogramm nicht und führt ihn aus, sondern er druckt ihn vielleicht nur aus. Aber wenn Sie jetzt keinen normalen Text schreiben, sondern Sie schreiben einen Programmcode und rufen danach einen Compiler auf, dann wird Ihr normaler Text in eine Anweisung für den Computer übersetzt. Das heißt, irgendwo ist immer Code.
Damit, mit dieser Erklärung, haben Sie eigentlich schon die These abgeschmettert, die so ein bisschen in der Welt herumgeistert, dass wir uns eigentlich im Zeitalter des Endes des Programmierens und dieser Programmiersprachen befinden und dass wir quasi auf eine neue Zeit zuwandern, in der der Computer einfach interpretiert, was wir sagen und vor allem das alte Programmieren, wie wir es kennen, so nicht mehr funktioniert und wir zudem Blackboxes gegenüberstehen, die wir auch innen drin nicht mehr verstehen können. Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, das ist eher Quatsch, denn diese Programmiersprache, egal in welcher Form sie oder hinter welchen Formen sie sich versteckt, die ist weiter da und die entwickelt sich nur mit den technischen Möglichkeiten, die wir inzwischen haben.
Verwechseln wir nicht, das als Aufruf gemeint, eine Programmanweisung mit Daten. Ne? Software sind zweierlei Dinge. Das ist sowohl der Programmierbefehl als auch die Daten, die das Programm verarbeitet. Was nützt mir das beste Textverarbeitungsprogramm, wenn ich keine Texte eingebe? Die Texte sind die Daten. Und so ist es auch bei Anwendung für neuronale Netze, dass das neuronale Netz sozusagen das Knowing How ist, aber das Knowing That, also der Inhalt, was in dieses Netz reinkommt, der muss in irgendeiner Weise reinkommen. Und das ist es auch, was das Programm letzten Endes bearbeitet. Das stellt ja nicht neue Programme her, sondern das stellt vielleicht neue Korrelationen aus Daten her, wie wir sie niemals zuvor hergestellt hätten. Dass dazu Computer allerdings wesentlich besser in der Lage sein können als Menschen, das darf man nicht abstreiten. Denn hier geht es um Geschwindigkeit und um Speicherkapazitäten, die es ermöglichen, immense Datenmengen so zu korrelieren, wie es 10.000 Statistiker in 10.000 Jahren nicht hinbekommen würden. Sie können aus einem Facebook-Datensatz von Nutzern die unglaublichsten Informationen über Nutzerverhalten generieren, weil sie diese großen Datenmengen und Computer zur Verfügung haben. Und wenn Sie dann noch neuronale Netze benutzen, dann kommen Sie vielleicht sogar zu einem Programm, das Schach und Go besser spielt als ein Mensch, weil es die Daten wesentlich effizienter verarbeiten kann. Das leisten neuronale Netze. Das ist aber eine Software. Und wie Sie ganz richtig gesagt haben, die liegt unter einer Oberfläche, die sich uns als Blackbox darstellt. Wir müssen nur den Schritt wagen, uns quasi aus unserer selbstverschuldeten technischen Unmündigkeit wieder herauszubewegen und zu sagen, das Ding funktioniert, das ist mir recht, wenn es nicht mehr funktioniert, kaufe ich mir neues, sondern vielleicht mal zu einem Maker treffen gehen und zu sagen, mein Computer funktioniert nicht mehr, repariere mir den mal, ich gucke dir dabei zu. Es kann also nicht darum gehen, zu fragen, ob das Ende des Codes gekommen ist, sondern vielmehr, ob das Ende der Sichtbarkeit des Codes gekommen ist. Und da muss man einfach nur eine andere Brille aufsetzen, um dieses Ende abzuwehren.
Vielen Dank, Stefan Höltgen, Medientheoretiker an der Humboldt-Universität in Berlin.
Und jetzt kommt hier in Breitband im Deutschlandradio Kultur Musik und zwar von Skating alias Jake Shaker. Da muss ich mich echt konzentrieren. Das kann man auch mal mit einem Sprechunterricht nehmen. Jake Shaker macht Musik aus und über Connecticut und zwar im Keller. Und das klingt alles ziemlich sentimental. Ultra Blue heißt das aktuelle Album des Amerikaners und daraus hören wir jetzt den Song Acid Sun. Thank you.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von unserem Kollegen Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo.
Hallo.
Los geht's mit der Internetwirtschaft. Die hat Alarm geschlagen und zwar vor Zensur hat sie gewarnt. Warum eigentlich?
Ja, der Verband der Internetwirtschaft, ECO heißt der, hatte befürchtet, dass die Bundesregierung schon in dieser Woche den Entwurf für ein weiteres Antiterrorgesetz beschließt. Dazu ist es zwar nicht gekommen, aber Pläne dafür bereiten dem Verband wohl Sorge. So ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der Provider angedacht, sämtliche gehostete Inhalte auf terroristische Aktivitäten und Propaganda zu scannen. ECO-Vorstand Oliver Süme befürchtet, dass damit eine Filterstruktur durch die Hintertür eingeführt werden soll.
Das ist natürlich ein tiefer Eingriff in die Netzwerkinfrastruktur, aber insbesondere in das Fernmeldegeheimnis. Und damit sind reihenweise Fragen verbunden. Wie wird das Ganze rechtsstaatlich überwacht? Welche Möglichkeiten habe ich dagegen, auch Rechtsmittel einzulegen? Mal unabhängig von der Frage, ob wir überhaupt Provider zu Schnüffelprovidern machen wollen und zu Hilfs-Sheriffs der Strafverfolgungsbehörden.
Ob und wie die Selbstverpflichtung zur Inhaltskontrollen tatsächlich in Gesetzesform gegossen wird, ist noch nicht raus. Die Internetwirtschaft ist zumindest alarmiert.
Ein weiteres Schlagwort aus dieser Woche ist die Quote für den Streamingdienst Netflix. Was steckt genau dahinter?
Die EU-Kommission will Netflix und andere Streamingdienste wie Amazon Prime verpflichten, mindestens 20% europäische Serien und Filme ins Programm zu nehmen. Außerdem sollen sich die Videoportale an europäischen Produktionen finanziell beteiligen müssen. EU-Kommissar Günther Oettinger, der hält die Quote für sehr maßvoll, sagt er. Und tatsächlich, wenn man mal guckt, wird sie wohl ohnehin schon von Netflix und den meisten anderen Anbietern erfüllt, wie eine Auswertung des Angebots durch das European Audiovisual Observatory ergeben hat.
Ein bisschen die Frage, ob es europäische Inhalte, rein europäische Inhalte überhaupt gibt heute in dieser globalisierten Produktionswelt, in der wir uns ja befinden. Aber wir kommen zum nächsten Thema und zwar zum Breitband-Mem der Woche. Twitter hat sich in dieser Woche eine Art Familienalbum, hat sich da irgendwie in verwandelt. Viele, viele Menschen haben sehr viele süße Kinderbilder von sich gepostet und die mit einem Hashtag versehen, Cute Solidarity. Was steckt denn dahinter?
Der berechtigte Zorn des Journalisten Mohamed Amjad auf blöde Hetze. Die kam von einem Pegida-Ableger aus Baden-Württemberg. Vielleicht noch mal kurz die traurige Geschichte als Hintergrund. Die Damen und Herren Wutbürger empörten sich auf Facebook, dass auf den Verpackungen eines Schokoladenherstellers zurzeit nicht nur blonde, blauäugige Kinder, sondern auch dunkelhäutige, braunäugige zu sehen sind. Übrigens sind das nicht irgendwelche Bilder, sondern frühe Aufnahmen der Nationalspieler Jérôme Boateng und Ilkay Gündoğan. Der Schokoladenhersteller wirbt nämlich vor der Fußball-EM mit Kinderbildern deutscher Nationalspieler und die sehen nun mal nicht alle so aus, wie sich Pegida-Anhänger den gemeinen Deutschen vorstellen. Die Werbeaktion, die hat im Netz für wüste Hasstiraden gesorgt und denen wollte eben Mohamed Amjad Knuffiges entgegensetzen. Deshalb forderte er bei Twitter dazu auf, dass Deutsche mit Migrationshintergrund Kinderbilder von sich unter dem Hashtag Cute Solidarity posten. Wobei der Journalist den Aufruf eben nicht nur als Protest gegen Pegida verstanden sehen wollte.
Auch der Versuch, in einen Dialog zu treten. Und dieses Cute Solidarity hat, glaube ich, deswegen funktioniert, weil es weniger auf Rede und Gegenrede setzt, sondern erstmal auf Bilder und, ja, ganz pathetisch gesagt, auch Liebe. Und ich glaube, in diesen Zeiten braucht das unsere Gesellschaft einfach.
Also einfach weniger Aggression und mehr Zusammenhalt. Und die süße Solidarität war tatsächlich sehr groß. Die Twitter-Timelines waren mehrere Tage wunderbar bunt. Die Resonanz, die war wohl so gewaltig, dass Mohamed Amjad erst einmal sein Datenvolumen bei seinem Mobilfunkprovider aufstocken musste. Er befindet sich nämlich gerade für eine Recherche im Ausland. Jetzt hofft er, dass der Geist von Cute Solidarity weitergetragen wird.
Wenn das übersetzt werden könnte, ein bürgerschaftliches Engagement, sensibilisiert zu werden gegen Hate Speech und dann auch zu agieren, ist der erste Schritt in eine plurale und friedliche Gesellschaft.
Übrigens, Mohamed Amjad hat auch ein Versprechen an Pegida. Wie das lautet, das ist im ganzen Interview auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de zu hören.
Dankeschön an Tim Wiese für die Medien und Meinungen in dieser Woche. Keep your eyes on me. Stay with me. You said we couldn't get our shit together. You said it's gonna be this way forever. Thought we were done. Well, you were having fun, but we've been getting better. We used to wish you'd go away. You used to kill us with the thing. But now we know it makes no sense to be afraid. Why
turn me around again, turn me around, 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 turn me around again.
Plastic Angel of the Month, so heißt dieses Künstlerkollektiv aus New York, ist auch schon mal vor ein paar Wochen in Breitband aufgetaucht. Die schreiben, produzieren und veröffentlichen einen Popsong im Monat, jeden Monat wieder. Und das Stück für Mai müsste jeden Moment erscheinen. Das gerade war der Track aus dem April noch, While You Weren't Looking, gehört hier in Breitband.
Breitbandbesprechung.
Wie doch die Zeit vergeht. Facebook ist ja, wie wir alle wissen, mittlerweile zu einem Alte-Leute-Medium geworden. Die Jugend wanderte nach und nach zu WhatsApp ab, bis auch dort die Eltern und Verwandten rumnervten. Dann gab es geheime Kleingruppen mit kryptischen Kürzeln. Und es kamen auch neue Apps, wie zum Beispiel Snapchat. Die haben sich relativ stark verbreitet. Und die sind so weit vom kommunikativen Alltag vieler Erwachsener entfernt, dass vieles davon von außen betrachtet ziemlich absurd aussieht.
Und da haben wir also wieder mal einen weiteren digitalen Generationenkonflikt, wie die Jugend digital tickt. Das bleibt natürlich den Älteren, wobei man hier nie genau weiß, was eigentlich älter und was jünger heißt. Das ist ja auch sehr individuell in all diesen Netzdingen, aber bleibt den meisten verborgen. Und jetzt gibt es eine Veranstaltung für digitale Jugendkultur, die heißt TinCon und findet in diesem Moment statt, seit gestern Abend und noch bis morgen in Berlin. Unsere Kollegin Felicitas Böselager war dort und hat Jugendliche gefragt, wie sie eigentlich sich selbst beschreiben würden und wie sie das Netz nutzen.
Fühlt sich als Millennial?
Was auch immer ein Millennial ist. Also nein, keine Ahnung.
Als was?
Millennial.
Was ist das?
Was ist denn für dich das Internet?
Ein Ort, an dem ich meine Dinge machen kann.
Meistens eher eine Informationsquelle und Möglichkeit zur Kommunikation. Also das sind die meisten Sachen, die ich damit sozusagen verbinde und wie ich es nutze.
Medium zum mit Freunden schreiben, Musik hören und ganz selten mal zocken.
Nutzt du das Internet anders als Erwachsene?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich benutze das Internet hauptsächlich, also irgendwas surfen oder zum Chatten, Posten und zum Zocken.
Ich finde, also bei mir in der Familie ist es zum Beispiel genau andersrum, wie das Stereotyp normalerweise ist, dass man sagt, die Jugend ist so, hängt immer die ganze Zeit am Computer und hat nichts anderes zu tun im Leben. Ich habe bei mir ganz klar die Regel eingeführt, vor dem Frühstück und nach dem Abendessen gehe ich an kein technisches Gerät. Und das ist bei meinen Eltern halt komplett anders. Wenn ich mit denen rede, dann muss ich denen jedes Mal erklären, bitte guck mich an, wenn wir kommunizieren, leg dein Handy weg. Und da bin ich sozusagen der, der die digitalen Sitten irgendwie so in die Familie bringt.
Also ich benutze schon Social Media und solche Sachen. Und ja, ich mache aber auch Sachen, die Erwachsene machen. Also ja, Wikipedia und so gucke ich auch an und ich programmiere ein bisschen.
Ich denke, hier sind sehr, sehr viele Themen, die unserem Alltag gerecht werden. Besonders wenn man bedenkt, dass viele der Jugendlichen einfach sehr oft an die Medien gehen, sei es YouTube, sei es Facebook, sei es Twitter, alles Mögliche. Besonders jetzt auch noch mit Snapchat, was neu dazu gekommen ist. Und ich denke, das Alter, womit man sowas anfängt, es wird auch immer jünger.
Ich finde es auch immer ein bisschen lächerlich, Sachen zu einfach zu machen, weil wir ja noch Kinder sind oder so. Aber ich finde, das ist ja das Coole, dass Johnny und seine Frau uns hier was zutrauen und uns ernst nehmen und wirklich sagen, ihr seid eine eigene Konferenz wert.
Also es trifft wirklich unsere Altersklasse zu und ja, die sind ziemlich spannend, wie diese Roboter, die, glaube ich, ziemlich leicht zu programmieren sind und so. Das finde ich spannend.
Das sagen die sogenannten Millennials oder einfach sehr junge Leute über sich selbst. Felicitas Böselager hat sie getroffen auf der TinCon, dem ersten Festival für digitale Jugendkultur, das im Moment in Berlin läuft. Und eben diese Zielgruppe ist eine ziemlich große Herausforderung für Medienmacher, denn die möchte man ja immer irgendwie erreichen, diese diffuse Zielgruppe mit den ganz unterschiedlichen Hintergründen. Ist es überhaupt sinnvoll, eine solche heterogene Gruppe als Zielgruppe, als eine Gruppe zu begreifen? Darüber hat Christian mit Michael Krechting von der Neuen Osnabrücker Zeitung gesprochen.
Genau, und der hat sich nämlich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen getroffen, um herauszufinden, wie denn ein Medienangebot einer regionalen Tageszeitung aussehen sollte, damit es eben für junge Leute attraktiv wird. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, wie sich denn aus seiner Sicht diese sogenannten Millennials, zu denen ich ja eigentlich auch noch zähle, ne, bis 35, echt? Was ist denn daran noch jung? Also wie sich diese Millennials von anderen Nutzern unterscheiden?
Die Unterschiede sind, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr groß und das fängt manchmal aber auch bei kleinen Details an. Also wir haben zum Beispiel in Gesprächen mit Millennials mit der Einstiegsfrage begonnen, wie informiert ihr euch? Und dann fängt man schon an, über den Begriff der Information neue Erkenntnisse zu sammeln, wenn man als klassischer Nachrichtenanbieter immer denkt, dass Informationen sowas ja Relevantes unter den klassischen Nachrichtenkriterien neu, vielleicht für die Gesellschaft relevant, aktuell mit einem Bezug zu Stadtentwicklungsthemen oder politischen Themen. Aber das ist in der Definition von Millennials, ist Information auch etwas Weiteres. Das kann auch zum Beispiel die Schließung von einem beliebten Lokal in der Innenstadt sein, was sie gerne frequentieren am Nachmittag, nach der Schule etc. Also vielleicht manchmal auch für uns der erste kalte Eimer Wasser, dass wir mit unserem Informationsbegriff manchmal auch zu eng umgehen. Und das Zweite haben wir gelernt, dass wir einen Fehler machen, wenn wir Millennials quasi so als große Gruppe versuchen, unter einen Regenschirm zu packen, so haben wir das hier intern mal genannt, weil die Unterschiede schon alleine in dieser Zielgruppe auch zwischen 16- und 18-Jährigen in den Gesprächen, wie die Medien nutzen, sehr groß waren.
Genau, da wollte ich gerne auch nachhaken, weil das Alter alleine, ist das tatsächlich heute überhaupt noch so relevant? Sie sagen jetzt, es gibt einen Unterschied zwischen 16- und 18-Jährigen. Natürlich, weil es unterschiedliche Lebensrealitäten schon allein sind. Aber ist es nicht auch so, dass sogar die 16-Jährigen zum Beispiel, also man kann die doch gar nicht alle in eine Schublade stecken. Also allein der Medienkonsum ist doch heutzutage so hoch differenziert. Welche Rolle spielt da eigentlich noch, eine Zielgruppe anhand allein des Alters zu bestimmen?
Ich glaube, das ist die große Gefahr, in die man reinrollen kann, wenn man sich mit Millennials beschäftigt, dass man halt sagt, okay, wir teilen diese 18- bis 35-Jährigen vielleicht in zwei Gruppen auf und dann haben wir die 18- bis 24-Jährigen und die 25- bis 34-Jährigen. So würde man es klassisch machen. Was wir halt hier eher versuchen, ist wirklich in klassischen Zielgruppen zu denken, die verschiedene Lebenswelten dann in den Blick nehmen. Und eine 16-Jährige im Interview, die uns zum Beispiel berichtet, dass sie nach der Schule erstmal mit dem Bus eine gewisse Zeit nach Hause fahren muss, danach ihre Freunde eigentlich nicht mehr treffen kann, weil sie viel Hausaufgaben zu tun hat, ihr Hobby hat direkt in ihrem Ort und dann auch irgendwann schon wieder Abendessen und die Freizeitphase am Abend ansteht, die unterscheidet sich halt sehr stark von einer 18-Jährigen, die in der Stadt aufwächst und eigentlich eine ganz andere Lebenswelt hat. Das heißt, dieser Begriff der Lebenswelten, der ist sehr wichtig für jeden, der sich Gedanken macht, für Millennials auch ein Medienangebot zu machen.
Wie adressiert man denn diese ja doch schwer zu fassende Zielgruppe am besten?
Ja, das klingt zwar jetzt vielleicht nach einer Binse schon fast, aber dort, wo sie sich halt bewegen in der Mediennutzung. Das heißt, unsere Überzeugung ist es, dass es auf jeden Fall unabdingbar ist, auf den Plattformen diese Zielgruppe zu adressieren, auf denen die Plattform unterwegs ist. Und Inhalte dort auch zu publizieren, nicht nur anzureißen, vielleicht wie wir es lange getan haben, sondern bei Angeboten, wie es Facebook mit Instant Articles macht oder auch Snapchat mit den Stories, auch tatsächlich dort auf diesen Plattformen selber Inhalte zu produzieren und eher dafür zu sorgen, dass da dann eine bestimmte Markenbekanntheit vielleicht oder ein Markenimage aufgebaut wird, aber nicht immer zu versuchen, mit der Brechstange eine 18-Jährige zu Nutzer der eigenen Website zu machen.
Warum, glauben Sie denn, ist diese Zielgruppe überhaupt so unglaublich, scheinbar zumindest, unglaublich attraktiv für so viele Medienmacher? Weil alle drüber reden und alle versuchen, sie zu erreichen, krampfhaft.
Ja, das kann in Teilen daran liegen, dass wir ja immer auch sehr viel darauf schauen, was in Amerika so diskutiert wird. Und das Thema Millennials ist aus meiner Wahrnehmung in den USA noch mal ein deutlich größeres und auch schon sehr viel stärker in der gesellschaftlichen Debatte verankert, wie Millennials auch die Arbeitswelt verändern, wie Millennials vielleicht die politische Debatte verändern und etc. etc. Aber es ist andererseits natürlich so, dass selbst die Digitalangebote von großen Medien in Deutschland, glaube ich, erkannt haben, dass sie mit ihren Angeboten, die zwar sehr, sehr erfolgreich sind, wenn man die Gesamtreichweite angeht, aber schon wieder ein Problem in Anführungsstrichen mit dem Durchschnittsalter haben. Also was vor 10 Jahren gestartet wurde als großes Digitalprojekt, ist in vielen Fällen vielleicht dann auch von den Nutzern, die dieses Digitalangebot wahrnehmen und lieben, auch mitgealtert. Und es ist nun ja auch von den nackten Zahlen her zu betrachten, dass jeder fünfte Deutsche altersmäßig in diese Zielgruppe der 18- bis 29-Jährigen fällt. Und gerade jetzt, um mal konkret auf unsere Rolle als Tageszeitung einzugehen, das ist insofern so wichtig, weil wir als Tageszeitung auch merken, dass ja schon ein Prozess eingesetzt hat von den jüngeren Zielgruppen, nicht mehr wie früher in diese Tradition eines Zeitungsabos hineinzuwachsen. Und deswegen muss man gucken, wie gehen wir in diese Entwicklung rein und mit welchen Aktivitäten. Also ich will das jetzt nicht böse einen Überalterungsprozess nennen, aber der ist nicht nur für den gedruckten Journalismus ein Problem, sondern auch sicherlich im Digitalbereich schon ist der klassische Spiegel-Online-Nutzer halt jetzt auch nicht mehr 18 oder 21.
Aber kann es nicht auch sein, dass diese sogenannten Millennials eigentlich eine Scheinrelevanz erzeugen, einfach nur deshalb, weil diese Gruppe von Menschen in einem Alter ist, wo man sehr viel teilt, wo man sehr aktiv ist, wo man sehr viel Konversation betreibt, die heutzutage eben online stattfindet, dadurch abgebildet ist und insofern halt einfach eine größere Relevanz erzeugt, zumindest in der Außenwahrnehmung?
Das glaube ich auch. Und es ist, was sicherlich immer auch ein Faktor dabei ist, ist, dass das ja keine ganz uninteressante Werbezielgruppe ist. Das muss man vielleicht in der Debatte auch immer nicht vergessen, dass wir darüber natürlich auch über die Zielgruppe sprechen, die gerade auch im Bereich Onlinehandel, wo gerade auch viel Geld unterwegs ist, natürlich mit das interessanteste Publikum ist. Insofern, ja, haben wir hier auch irgendwann nach der Euphorie des Beschäftigens mit den Millennials im Projekt auch gesagt, okay, jetzt übertreiben wir es auch nicht mal und gucken uns aber sehr genau an, welche Mittel wir ergreifen wollen, um tatsächlich die einzelnen Lebenswelten dieser Millennials anzusprechen. Aber wir dürfen parallel natürlich auch nicht vergessen, dass es andere Zielgruppen, Altersgruppen gibt, die für ein klassisches Medium wie die Neu-Osnabrücker Zeitung auch eine enorm hohe Relevanz haben.
Innovationsmanager Michael Krechting war das von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Aber interessant an dieser Zielgruppen- und Millennial-Debatte ist ja immer, dass es so eine einseitige Sache zu sein scheint. Also von den Medien hin zur Zielgruppe, wie kann man die erreichen? Umgekehrt wiederum, dass diese jungen Leute da so einen Mangel spüren medial und sich wünschen, dass diese Medien endlich mal auf sie zukommen.
Das lässt sich bisher nicht erkennen.
Nee, das lässt sich nicht erkennen und sogar eher bezweifeln. Aber gut.
Also was auf jeden Fall immer funktioniert, völlig altersunabhängig. Es sind ja so Themen wie Liebe und so gebrochene Herzen und sowas. Und da finde ich, es funktioniert ja auch in der Musik schon immer sehr gut. Da haben wir jetzt auch wieder ein tolles Beispiel. Und zwar hören wir jetzt Unlove, also Entlieben, und mit dem Song David Sorry.
Nichts mehr mit Die Friend, sondern gleich Unlove heißt es hier. Musik aus Spanien war das im Breitband und diese Musik ist auf Musikkassette und als Download erschienen beim slowakischen Hybrid-Label Set Tapes oder Seed Tapes und Links finden Sie wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, und diese virtuellen Orte im Netz, die findet man ja relativ einfach. Es gibt jetzt, wie gerade in diesem Fall, einen Link, da klickt man drauf, der führt einem zu einer Webseite, fertig, schon hat man den Ort gefunden. In der, ja, wie sagt man, echten Welt, in der physischen Welt, ach, diese Diskussion hatten wir auch schon so oft, da jedenfalls einen Ort zu finden, ist schon ein bisschen schwieriger. Aber mit der vernetzten Technik wird auch das viel einfacher. Stichwort zum Beispiel Navigationssysteme.
Die findet man im Auto, auf dem Computer, im Telefon. So gut wie jeder Fleck der Erde ist digital erfasst. Alles ist auf Karten zu finden. Aber unsere digital kartografierte Welt hat auch ihre Tücken. Denn wir müssen uns auf den Ortungsdienst verlassen. Jochen Dreier über digitale Satellitennavigation.
And we have liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket carrying the 11th GPS 2F satellite from the United States Air Force.
Seit den Anfängen der Navigation hat sich bis heute zumindest eine Sache nicht groß geändert. Haben Seefahrer früher anhand von Sternen oder dem Sonnenstand navigiert, so sind es heute Satelliten, die im nahen Himmel über uns kreisen. Oben bestimmt unten. Doch war Navigieren früher Spezialwissen, ist es heute für jeden Alltag. Für den Otto-Normal-User immer noch erschreckend genau zeigt uns unser Telefon an, wo wir uns gerade befinden.
Wo bin ich gerade?
GPS, das Global Positioning System des amerikanischen Militärs, ist uns ein ständiger Begleiter geworden. Auch nutzen wir mit absoluter Selbstverständlichkeit Kartendienste von Google, Microsoft oder von Privatleuten erstellte digitale Pläne wie OpenStreetMap. Wir sind weit weg vom Geistern durch fremde Städte, bis ein düster beleuchteter Stadtplan uns mit einem vergilbten roten Punkt sagt, Sie sind hier. Jetzt sind die Karten immer da und wir haben einen festen Standort, die Mitte des Bildschirms, drumherum der Ausschnitt der näheren Welt. Daniel Quercia, Entwickler von Happy Maps, die einem den schönsten, nicht den effizientesten Weg zeigen, über die Macht von Navigations-Apps.
Karten-Apps sind die bahnbrechendste Erfindung, wenn es darum geht, wie Menschen heute Städte erkunden. Man nimmt sein Telefon in die Hand und weiß sofort, wo man ist. Allerdings schlägt die App einem nur ein paar und immer die gleichen Wege zu einem bestimmten Ort vor. Die App hat die Macht, diese wenigen Wege zu den maßgeblichen Routen werden zu lassen, die wir jeden Tag wählen.
Das amerikanische GPS besteht aus 31 Satelliten. Aus einer Höhe von 12.000 Kilometern senden sie ein Radiosignal, das von den Empfängern verarbeitet wird. Würde dieses globale Navigationssystem einmal zusammenbrechen, es würde innerhalb kürzester Zeit enorme Auswirkungen haben. In 30 Sekunden schon würde der Fehler so groß sein, dass man anstatt in Berlin-Mitte plötzlich in Potsdam wäre, zumindest auf dem Telefon. Nach einer Stunde wäre die Abweichung so groß wie ganz Deutschland. Da könnte man genauso gut einen Dartpfeil auf eine Karte werfen und sagen, ich bin hier. Angesichts der Tatsache, dass heute fast alle Fracht über GPS kontrolliert wird, alle Flugzeuge, Schiffe und fast alle Autos, wäre Chaos vorprogrammiert. Doch ein Ausfall des ganzen Systems ist unwahrscheinlich. Müsste entweder die Master Control Station in Colorado angegriffen werden, eine der am stärksten gesicherten Gebäude der USA, oder mehrere Satelliten in der Erdumlaufbahn zerstört werden. Aber selbst dann gäbe es immer noch das europäische Galileo-System, wenn auch noch nicht ganz funktionstüchtig, und das russische GLONASS, welche als Backups dienen. GLONASS wird heute übrigens schon zusätzlich zu GPS auf vielen Smartphones genutzt, aber systemintern trotzdem als GPS bezeichnet. Mit einer App wie Androids GPS-Test kann man sich jedoch anzeigen lassen, ob die Position gerade durch russische oder amerikanische Satelliten bestimmt wird. Lokales GPS-Spoofing ist als Angriffsszenario viel effektiver. Spoofer simulieren das Radiosignal der Satelliten und manipulieren so naheliegende Empfänger. Der kleine blaue Punkt, der dir sagt, du bist hier, lügt plötzlich. Todd Humphreys ist Direktor des texanischen Radionavigationslabors an der Universität Austin und einer der führenden GPS-Experten. Er war einer der ersten, der sich mit der Gefahr von GPS-Spoofing beschäftigt hat.
What I then saw in this little moving blue dot.
Als ich bei einem Spoofing-Experiment sah, wie sich der Standort meines Telefons einfach ohne mich bewegte, sah ich das Potenzial für absolutes Chaos. Ich sah Schiffe und Flugzeuge vom Kurs abkommen und die GPS-gesteuerte Atomzeit der New Yorker Börse manipuliert. Es ist schwer, sich all den Schaden vorzustellen, den man durch GPS-Manipulation erzielen kann.
Ein Schiff fehlzuleiten ist also ein realistisches Szenario, was nebenbei auch schon 1997 die Story des James-Bond-Films Der Morgen stirbt nie war und beinahe den Dritten Weltkrieg auslöst.
Der chinesische Pilot besteht darauf, dass wir uns in ihren Hoheitsgewässern befinden. Er will das Feuer eröffnen.
Doch natürlich sind wir als Menschen vor solchen Manipulationen gefeit, merken wir doch recht schnell, wenn der GPS-Empfang spinnt. Erstens springen wir nicht von Stadtteil zu Stadtteil, wie der Punkt auf der Karte es manchmal tut. Und zweitens müssen wir ja nur die Straßennamen auf den realen Schildern mit denen auf der Karte im Telefon vergleichen. Doch auch hier kann man wortwörtlich in die Falle tappen. Alle Kartendienste haben sogenannte Trap Streets in ihre Pläne eingebaut. Dies sind Straßen, die es in der Realität nicht gibt und nur dafür da sind, Urheberrechte zu schützen. Findet Google Maps eine ihrer Fallenstraßen beispielsweise beim Konkurrenten Bing, weiß das Unternehmen, hier wurde nicht selbst kartografiert, sondern kopiert. Es kann also schon mal passieren, dass man vor einer Wand steht, wo man einen Durchgang vermutet. Die heutigen weißen Flecken der Welt allerdings befinden sich ganz woanders, in unseren Köpfen. Die größte Illusion von Karten-Apps ist, dass sie uns zeigen, wo wir sind. Dabei ist es nur ein Ausschnitt ohne größeren Bezug. Von A nach B folgen wir einer effizienten blauen Linie. Die Stadt oder Landschaft drumherum bleibt immer öfter virtuell, abstrakt und unerkundet.
Jochen Dreier über die Abhängigkeit, in die wir uns hineinbegeben, was ja digitale Karten und Navigation angeht. Ich persönlich habe das schon einige Male erfahren müssen. Kürzlich erst wieder in Italien im Urlaub. Kein Mobilfunknetz, GPS ging nicht, dadurch auch nicht die Navigation und sehr schwer nur zu orten, wo man jetzt denn ist, um überhaupt die Karte richtig lesen zu können. Die man zum Glück noch, die wir noch ausgedruckt dabei hatten.
Ja, wenigstens hattest du noch eine Karte dabei. Davor hätte ich nämlich tatsächlich Angst, dass dann auch die Karte nicht mehr da ist, weil man vorgedacht hat, wer braucht denn schon eine Karte? Aber wir brauchen natürlich alle Karten. Aber nicht, um aus diesem Funkhaus jetzt gleich hinaus
das
zu spazieren.
Stimmt. Das haben wir mittlerweile so oft gemacht, da brauchen wir keine Karte.
Genau, das können wir ganz, ganz alleine, der Christian Conradi und ich, Christine Watti. Wir gehen nämlich jetzt, Breitband ist gleich zu Ende und danach folgt unser Theatermagazin Rang 1.
Und wie immer zum Schluss dieser Sendung hören wir noch ein Stück Musik. Das kommt vom italienischen, auch in Berlin ansässigen Indie-Label Bad Panda Records. Wir hören Mega Notte von dem ebenfalls italienischen Künstler Mac Deo. Schönes Wochenende, machen Sie es gut.
Tschüss. Tschüss.